Guten Abend und herzlich willkommen zu den Conbo Good Night Stories, eurer Einschlafhilfe mit Fernwehgarantie. Macht es euch gemütlich und lauscht den Geschichten unserer Autorinnen und Autoren, die euch 15 Minuten lang mit auf Reisen nehmen und zum Träumen bringen werden. Viel Spaß und gute Nacht, euer Conbo Verlag für Reiseliteratur.
Servus, mein Name ist Markus Lessing und ich lese heute aus meinen Büchern How to Kill Yourself Abroad und How to Kill Yourself Daheim. Zwei tiefschwarzen Reiseführern zu den gefährlichsten Zielen der Welt und direkt vor der Haustür. Wenn Sie sich wundern, warum ich gleich zwei Bücher ausgewählt habe, so hat das zwei einfache Gründe. Zum einen sind die Kapitel relativ kurz, sodass heute genügend Zeit für zwei Kapitel bleibt. Zum anderen mag ich den Klang meiner Stimme. Aus dem ersten Buch, How to Kill Yourself Abroad, habe ich aus aktuellem Anlass das Kapitel ausgewählt, das sich mit einem wirklich gefährlichen Virus beschäftigt, nämlich Ebola. Aus dem zweiten Buch, How to Kill Yourself Daheim, folgt darauf ein Kontrastprogramm, nämlich ein paar Hintergrundinfos dazu, wie, weshalb und wo man in Deutschland am besten Crystal Meth konsumiert. Auf geht's zu den Killerviren. Wer mitarbeiten möchte, schlägt Seite 101 auf. Wir begeben uns nach West- und Zentralafrika. Eine der global häufigsten Todesursachen, AIDS, geht auf einen Virus zurück, der im vergangenen Jahrhundert vom Affen auf den Menschen übertragen wurde. Es gibt zwei Hypothesen, wie das geschehen konnte. Und die andere ist, dass sich jemand beim Schneiden von rohem Affenfleisch verletzt und sich so mit dem HIV-Virus infiziert hat. Heute ist AIDS rund um den Globus präsent und kostet so manches meist noch junges Leben. Nicht ganz unschuldig daran ist auch die katholische Kirche, die durch die schützende Verwendung von Kondomen vor ihr Dilemma gestellt wurde. Einerseits kann die Verhütung die Übertragung des Virus effektiv verhindern, andererseits ist es für die Priester viel schöner, dem kleinen Messdiener die Nächstenliebe ohne Gummi beizubringen. Jedenfalls in unregelmäßigen Abständen beglückt der Dschungel Afrikas die Menschheit mit neuen Krankheiten. So manche davon lebensbedrohlich. Es ist allerdings eine Frage der Zeit, bis die nächste Überraschung aus dem Busch kommt. Der bislang folgenschwerste Killervirus, Ebola, tauchte zwar schon in den 70er Jahren das erste Mal auf, lief aber erst 2014 in Westafrika zur Höchstform auf. Ausgerechnet einige der ärmsten Nationen der Welt, darunter Guinea-Bissau, Liberia und Sierra Leone, verzeichneten fast 30.000 mit der gefährlichsten Variante des Ebola-Virus Infizierte. Ein gutes Drittel von ihnen erholte sich nicht. Auch hier liegt nahe, dass mangelnde Hygiene bei der Übertragung vom Tier auf den Menschen eine Rolle gespielt hat. Der Genuss von Bushmeat gilt als heißer Kandidat. Auf gut Deutsch, jemand hat eine tote Fledermaus auf der Straße gefunden und verspeist. Afrikas Antwort auf den 1-Euro-Döner vom Bahnhof. Die Verbreitung von Mensch zu Mensch ist in der Folge vergleichsweise einfach, insbesondere in dicht besiedelten Gebieten mit miserablen hygienischen Bedingungen und minimaler medizinischer Versorgung. Fatalerweise sind die Symptome einer Ebola-Infektion zunächst, wie bei den meisten Viruserkrankungen, unspezifisch. Abgeschlagenheit, Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber- und Verdauungsstörung. Damit unterscheidet sie sich zunächst kaum von einer handelsüblichen Grippe. Erst im weiteren Verlauf werden die Patienten von Ausschlag, inneren sowie äußeren Blutungen geplagt und verspüren einen unwiderstehlichen Drang, sich zum nächsten internationalen Großflughafen zu begeben, um eine möglichst breite Öffentlichkeit daran teilhaben zu lassen, wenn sich die verflüssigten Überreste ihrer Innereien durch das aus dem Körper verabschieden, was einmal ein funktionierender Schließmuskel gewesen ist. Spätestens nach 1 bis 2 Wochen ist der Spuk dann vorbei, so oder so, wobei viele der Überlebenden, ähnlich wie bei der Malaria, ein Leben lang die Folgen der Infektion spüren. Fazit: Gegen viele Tropenkrankheiten kann man sich impfen, gegen andere, wie Malaria, steht immerhin eine Prophylaxe bereit. Nicht zuletzt hilft auch ein gutes Insektenschutzmittel. Doch gegen Viren wie Ebola und seinen Nachfolger, der früher oder später die Welt im Atem halten wird, ist erstmal kein Kraut gewachsen. Zwar könnte die größte Epidemie durch ein vielversprechendes Vakzin eingedämmt werden, aber genau wie bei der Grippe ist die nächste Mutation schon unterwegs. Hier helfen nur rigorose Hygiene und, so schwer es auch ist, der Verzicht auf unzureichend gegartes Fleisch ungewisser Herkunft sowie ungeschützten Verkehr mit Sexualpartnern ungewisser Herkunft. Die am häufigsten betroffenen Länder sind keine typischen Urlaubsdestinationen. Von der großen Epidemie in Westafrika zwischen 2013 und 2016 abgesehen, fanden die meisten Ausbrüche in Zentralafrika statt, vor allem in Gabun, Kongo, der Demokratischen Republik Kongo und in der Zentralafrikanischen Republik. Wer hier an der Feldforschung aktiv teilnehmen möchte, muss nur den richtigen Zeitpunkt erwischen, das heißt anreisen, bevor der Flugverkehr eingestellt und Quarantäne ausgerufen wird. Und damit springen wir nahtlos, befreit von jeglicher inhaltlicher Überleitung, in die Wunderwelt der Drogen, die wir aus Breaking Bad kennen. Zur Mitarbeit bitte Seite 79 aufschlagen. Erfurt vor Dresden vor Chemnitz. Als im Sommer 2018 die Ergebnisse eines internationalen Forschungsprojekts zum Drogenkonsum in Europa bekannt wurden, landeten bei dem Amphetamin Crystal Meth gleich drei ostdeutsche Städte auf dem Treppchen. Gold, Silber und Bronze wie zu besten DDR-Zeiten. Doch was hat es mit der Superdroge eigentlich auf sich? Dazu hilft ein Blick in die Moppenkiste, genauer gesagt in den März 1944. Zu dieser Zeit hält der Zweite Weltkrieg Europa in Atem. Im hohen Norden Finnlands soll Aimo Kuivunen als Teil einer Ski-Patrouille die Sowjets im Auge behalten, die immer wieder in das feindliche Territorium im hohen Norden vordringen. Doch es sieht schlecht aus für ihn. Einer Gruppe sowjetischer Angreifer gelingt es, die Finnen zu umrunden. Kuivunen gelingt gerade noch die Flucht. Obwohl er sich auf seinen Ski um Tempo bemüht, kann er den Feind nicht abhängen. Dann fällt ihm ein, dass er in seiner Feldapotheke Pervitin mit sich führt. Ein äußerst potentes Amphetamin, das den Soldaten in Ausnahmesituationen helfen soll, hellwach zu bleiben. Viel hilft viel, wird er sich gedacht haben, bevor er sich statt der empfohlenen Tagesdosis von einer Pille pro Person gleich die gesamte Truppendosis von 30 Tabletten reinpfiff. Was folgt, ist eine fast zweiwöchige Odyssee durch die eisige Wildnis Finnlands, die die Sowjets nachhaltig beeindruckt, wenn nicht gar eingeschüchtert haben dürfte. Zwischen Delirium, Bewusstlosigkeit und Hyperaktivität hin und her wechselnd, legt Kuivunen am ersten Tag gleich einmal 100 Kilometer zurück und wacht am nächsten Morgen ohne Orientierung, Nahrung oder Kontakt zu seiner Armee im Schnee wieder auf. Eine Woche verbringt er in einem Graben, anschließend verletzt er sich an einer Landmine und heizt weite 300 Kilometer durch die Landschaft. Seine Diät besteht, soweit seine Erinnerung taugt, in dieser Zeit ausschließlich aus frischen Pinienzapfen und einem einzigen wahrlich unglücklichen Unglücksheer, der an Ort und Stelle roh konsumiert wird, hoffentlich ohne Federkleid. Als Folge dieser quasi veganen Traumdiät schrumpft er auf 43 Kilo Körpergewicht zusammen. Als der tapfere finnische Soldat am Ende seiner zweiwöchigen Intensiv-Freiluftübung ins Krankenhaus eingeliefert wird, beträgt sein Ruhepuls immer noch 200 Schläge, ungefähr 140 mehr als nötig. Die Frage ist also nicht, wieso Crystal Meth konsumiert wird, sondern warum es so lange gedauert hat, bis es zu erträglichen Preisen auf der Straße erhältlich war. Schließlich waren es nicht nur die Finnen, die mit Amphetaminen experimentiert haben. Auch die Nazis zeigten sich hellauf begeistert von den Möglichkeiten, die sich eröffneten, wenn man sich und seine Soldaten mit Aufputschmitteln vollpumpt. Dass Göring vom Morphium abhängig gewesen ist, dürfte weiterhin bekannt sein. Doch die Notizen von Hitlers Leibarzt legen nahe, dass auch der Führer mit über die Jahre hinweg sagenhafte 800 Injektionen mit diversen Medikamenten erhalten hat, die man heutzutage nicht mehr in der Apotheke, sondern bestenfalls hinter dem Bahnhof erhalten kann, darunter Opiate und Amphetamine. Die letzten Tage im Führerbunker dürften dank unvermeidlichen Entzugsentscheidungen gleich doppelt angespannt gewesen sein. Für die Wehrmacht stand immerhin ein bescheidener Vorrat von 35 Millionen Pervitin-Tabletten parat. Zu denen, die die Vorzüge der Drogen auch nach dem Krieg noch zu schätzen wussten, zählte übrigens Konrad Adenauer, der sich gelegentlich eine Runde Pervitin gönnte, um seinen Arbeitstag produktiver zu gestalten. Seit den 60ern ist die Droge nicht mehr vorrangig im militärischen Gebrauch, sondern wird bevorzugt privat genutzt. Nach der Jahrtausendwende explodierte die Beliebtheit von Crystal Meth dann regelrecht. Grund dafür waren die kurzen Lieferketten aus dem Osten. Beispiel: Die vietnamesische Meth-Mafia kauft in Polen große Mengen rezeptfreier Medikamente, um aus diesen in Tschechien den Wirkstoff Ephedrin zu gewinnen und dann auf dem deutschen Markt abzusetzen. Wie man hochwertiges Crystal Meth kocht, ist seit Breaking Bad allerdings auch kein Betriebsgeheimnis mehr, weshalb die Verfügbarkeit stark gestiegen ist. Daran, dass das Geschäft lukrativ ist, ändert das aber nichts. An der ostdeutschen Grenze kostet das Gramm rund 20 Euro, weiter gen Westen steigen die Preise auf 80 Euro. Den höchsten Pro-Kopf-Konsum vermutet man neben dem thürischen Erfurt, daher konsequenterweise in den grenznahen Städten Dresden und Chemnitz. Dies jedenfalls legt eine europaweite Studie nahe, die das städtische Abwasser auf dem Kontinent auf Drogenrückständen untersucht hat. Und wozu die Leistungssteigerung? Ein Schwerpunkt des Drogenkonsums liegt, wie sollte es anders sein, in Berlin, wo sich die homosexuelle Szene zu Campartys trifft. Sich bei ein wenig Techno den Lack überzustreifen und einzuölen reicht bei diesen Orgien nicht mehr aus. Ziel ist es, ohne unnötige Pausen zur Befriedigung primitiver Triebe wie Essen und Schlafen, 72 Stunden romantisch aktiv zu sein, wobei Aufputschmittel wertvolle Unterstützung bieten können. Insofern konnte Eva Braun sich wohl glücklich schätzen, dass sie überhaupt noch laufen konnte. Inzwischen stellt auch die Kriminalpolizei nüchtern fest, die Droge sei auf den Schulhöfen angekommen, was nicht für die Qualität des Unterrichts spricht. Fazit: Crystal Meth ist die wohl gefährlichste aller Drogen, da sie bereits nach dem ersten und einzigen Konsum schwer abhängig machen kann. Nach dem extremen Rausch folgen Depressionen, Panik, Organschäden, Haarausfall, Zahnverlust, Epilepsie und Herzinfarkt. Und die Mehrheit derjenigen, die den Entzug versucht, scheitert. Schwerpunkt des Konsums und damit des Handels liegt nach wie vor in Sachsen, wo mittlerweile Babys mit Entzugsentscheidungen auf die Welt kommen. Und das ist natürlich nicht das einzige Risiko, denn Crystal Meth ist natürlich illegal. Wird man mit der Droge erwischt, drohen dem Normalbürger schwere Strafen von bis zu 5 Jahren Haft. Als Abgeordnete des Deutschen Bundestags kann man das Strafmaß in einzelnen Fällen auch auf eine überschaubare Geldstrafe verringern, vorausgesetzt, dass man sich vorher leidenschaftlich für die Legalisierung von Sex mit Kindern eingesetzt hat. In diesem Sinne, ich wünsche eine gute Nacht.
Das war die Conbook Goodnight Story für heute. Wenn ihr noch mehr Reisegeschichten hören wollt, dann abonniert uns auf Spotify, iTunes, Google Podcast oder im Podcatcher eurer Wahl und entdeckt viele weitere Conbook Goodnight Stories. Wenn euch die Geschichten gefallen, hinterlasst gerne eine Bewertung. Alle Infos zu unseren Büchern und unseren Autorinnen und Autoren findet ihr unter conbook-verlag.de oder auf Instagram und Facebook.